Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
So, der grüne Rasen, er gehört wieder uns. Deutschland ist ausgeschieden bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt können wir uns wieder um unsere Gärten kümmern. Urban Gardening, gerade in großen Städten, ein großes Thema schon seit Jahren. Und wir gucken uns da mal einen der ersten an, die Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg. Warum gibt es die, wie lange gibt es die schon und was wird da überhaupt angepflanzt? Und dann der IP-Garten. Was ist es? Martin Kruska hat irgendwann festgestellt, Mist, ich habe überhaupt nicht so viel Zeit, meinen Garten zu bewässern. Also kam auf eine Idee.
Die Pflanzmatrix ist eine 16 Quadratmeter große Fläche. Die siehst du online in deinem Online-Profil und ziehst per Drag and Drop die Gemüsesorten in die jeweilige Sektion, also in den jeweiligen Quadratmeter.
Gärtnern wie früher das Tamagotchi zu bedienen, das ist so kurz gesagt die Idee hinter dem IP-Garten, den stellen wir vor. Und wir sagen euch, was dürft ihr nicht beim Thema Urban Gardening oder Guerilla Gardening, wenn ihr so Samenbomben schmeißen wollt, da gibt es nämlich natürlich auch Regeln dafür. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Ich bin Dominik Schottner, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal denke ich, ein Garten. Das wär's. So in Ruhe auf dem Rasen liegen, ohne Fußball, einfach nur den Bienen lauschen, ein bisschen Wasser sprengen und irgendwann dann ernten, was man gesät hat. Ist nicht so einfach, sowas zu bekommen, gerade in Großstädten. Ich habe mich neulich mal informiert. Schrebergärten bei mir in der Nähe. Wartelisten von 3 Jahren. Und wenn man dann einen bekommt, muss man auch noch irgendwie 10 große Scheine hinlatzen, damit man die Hütte, die da draufsteht, die eh schon total zerfallen ist, bekommt. Vielen herzlichen Dank für nichts. Was also tun? Am besten ist, wie immer, schon in der Kindheit Banden bilden. Gemeinsam mit anderen einen Garten aufziehen, Kosten teilen, Spaß verdoppeln. Diesen kitschigen Wandtattoo-Spruch leben die Menschen von den Berliner Prinzessinnengärten seit Jahren sehr erfolgreich. Meine Kollegin Ivy Norti hat sich mal angesehen, was da ganz besonders gut läuft.
Busse, Autos, Lärm, graue Plattenbauten und ein riesiger Kreisverkehr. Das ist der erste Eindruck vom Moritzplatz am Rand von Kreuzberg mitten in Berlin. Also ein klassischer Berliner Nichtort. Aber von irgendwo, hinter einer Mauer und einer großen Hecke, ragen grüne Baumwipfel über den Platz. Hinter der Mauer durchdringt Vogelgezwitscher den Verkehrslärm. Hinter der Prinzenstraße am Moritzplatz dominiert grün-grau. Da ist der Prinzessinnengarten. Ein Stadtgartenprojekt, das weit über die unmittelbare Nachbarschaft hinausgewachsen ist. Der Prinzessinnengarten ist in Berlin über die Grenzen von Kreuzberg bekannt. Vielleicht wegen des regelmäßigen Flohmarkts. Aber auch Gartenprojekte aus anderen Städten und Ländern holen sich hier Inspiration. Zum Beispiel das Gemeinschaftsgartenprojekt Neuland in Köln. Marco Clausen hat den Prinzessinnengarten 2009 mit seinem Freund Robert Schor gegründet.
Und hier wachsen inzwischen 500 verschiedene Sorten Kräuter und Gemüse. Und es ist gleichzeitig ein Ort für kulturelle Veranstaltungen, Bildungsprojekte, Nachbarschaftsprojekte und wie man hier auch hört, eine Gastronomie und einen Biergarten.
In Hochbeeten, also Beeten in Kisten, wachsen Kürbisse, Kräuter, Kartoffeln, seltene Tomatenarten und andere Nutzpflanzen. Schmetterlinge fliegen durch den Garten, es gibt ein Insektenhotel und Bienenvölker sind hier zu Hause. Zwischendrin gezimmerte Hütten für Workshops, Gemüseverkauf, Kleidertausch, ein riesiges Baumhaus mit Blick über die Baumkronen und den Moritzplatz und das Café. Die Idee dazu kam nicht aus Berlin, sondern aus Kuba. Dort bauen die Menschen schon seit Jahrzehnten ihr Gemüse mitten in der Stadt an. Das wollten die beiden auch.
Als wir die Idee anderen erzählt haben, urbane Landwirtschaft, Gemüse in der Stadt anbauen, wurden wir erstmal belächelt. Das war 2009 noch kein Thema. Es gab noch keinen Hype ums sogenannte Urban Gardening. Und wir haben aber irgendwie ein bisschen stur daran festgehalten, es muss auch möglich sein, diese Brachflächen, von denen es in Berlin sehr viele gab, vor 10 Jahren noch, besser zu nutzen, für die Nachbarschaft, mit den Menschen zusammen und in Form von Gärten.
Sie fanden die 6000 Quadratmeter Fläche am Moritzplatz und konnten die Brache von der Stadt mieten. Dann haben sie dazu aufgerufen, dass Menschen ihnen helfen, den Ort in einen Gemeinschaftsgarten umzuwandeln.
Und es kamen sehr viele, die uns mit uns hier aufgeräumt haben, den Müll weggeschafft haben, die ersten Beete aufgebaut haben, gepflanzt haben. Und daraus hat sich das langsam entwickelt.
Heute ist von dem vermüllten, verlassenen Ort nichts mehr zu sehen. Es fühlt sich eher an, als stünde man im Wald und nicht in der Stadt. Der Boden ist weich, braun, mit Erde und Kieselsteinen bedeckt. Nach oben sieht man den Himmel kaum vor lauter Grün. Die Bäume haben zwar dünne Stämme, dafür sind sie hoch gewachsen in den letzten 9 Jahren. Spenden Schatten, wenn die Sonne richtig knallt. Einsam ist es hier aber nicht.
Ja, der Prinzessinnengarten ist sehr viel auf einmal. Es ist schon auch ein Garten, wo man ökologisch Gemüse gemeinschaftlich anbauen kann, wo es um Saatguterhalt, alte Sorten, Kompostieren, biologische Vielfalt geht. Es gibt hier wesensgemäße Bienenhaltung und Kurse dazu. Es gibt Fahrradrepariermöglichkeiten. Es gibt Reuse und Recycling.
Ständig wächst hier irgendwas Neues. Dafür gehen aber auch manche Projekte wieder ein. Es soll möglich sein, sich mit dem Garten auszuprobieren und daraus zu lernen.
Wie macht man Dinge selber? Wie baut man selber an? Wie kümmert man sich in der Stadt um Bienen? Und gleichzeitig gibt es Projekte, die auch darüber nachdenken, was bedeutet das denn eigentlich in einem größeren Zusammenhang angesichts der Klimakatastrophe, angesichts der Spekulation auf Land in der Stadt. Was brauchen wir eigentlich, um in Zukunft zu überleben?
Das Grundstück des Prinzessinnengartens ist nur temporär gepachtet. Der Vertrag muss regelmäßig verlängert werden. Das soll aber bald anders sein, denn nachhaltig heißt nicht nur, über die nächsten paar Jahre nachzudenken.
Wir setzen uns jetzt für 99 Jahre ein. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass man solche Orte auch an die nächsten Generationen übergibt und dafür verantwortlich ist.
Eine solche Fläche für ein Gartenprojekt zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Dabei spielt die Stadtpolitik eine große Rolle.
Also diese ganzen Fragen der Gentrifizierung, der Verdrängung, aber auch des Widerstandes, der sich gerade hier in Kreuzberg immer stärker auch Alternativen formuliert.
99 Jahre, das nenne ich wirklich mal nachhaltig, haben möglicherweise unsere potenziellen Enkel auch noch ein bisschen was vom Garten in der Stadt. Ivy Norti war für uns im Prinzessinnengarten in Berlin-Kreuzberg.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Bei mir hat es dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber vergangenes Jahr, da bin ich jeden Morgen raus auf meinen Balkon, habe meine Tomatenpflanzen so ganz sanft gestreichelt und bei Bedarf vielleicht auch noch ein bisschen gegossen und am Ende hatte ich eine fette Ernte, die noch dazu ziemlich lecker war. Wohlgemerkt, es ging um 3 Pflanzen und nur Tomaten. Bei mehr wäre das Ganze natürlich auch noch deutlich mehr Arbeit, viel mehr Wasser und ich müsste überhaupt viel mehr Zeit investieren. Kennt ihr vielleicht? Die meisten von uns haben dafür aber einfach keine Zeit. Vielleicht auch zum Teil keine Lust, wobei ich sagen würde, es ist nur eine Frage von Prioritäten. Aber für die, die wirklich keinen Bock und keine Zeit zum Gärtnern haben, aber tolles, geiles, leckeres Gemüse haben wollen, da hat Martin Kruska was für euch. Der bestellt nämlich den ersten Online-Garten der Welt.
Aus der Not heraus, also meine Familie und ich, wir haben so ein altes Bauernhaus mit einem kleinen Acker gekauft vor vielen Jahren und fingen dann mit den Kindern irgendwann an, so ein paar Saatkörner in die Erde zu bringen. Aber weil wir immer am Wochenende da waren, konnten wir eben auch nur am Wochenende gießen. Ja, und das war das Problem.
Ja, ganz ähnlich war es bei mir. Dieses Jahr habe ich keine Tomaten, weil ich eben am Anfang der Saison lange nicht da war. Und Martin, der hat es dann anders gelöst als ich. Ich habe einfach nichts angepflanzt. Er hat angefangen zu recherchieren, ist da auf Online-Farmspiele gestoßen. So Spiele, in denen man sich seinen eigenen Garten zusammenbastelt, virtuell Saatgut aussieht, Erde hakt, gießt und so weiter, den Pflanzen beim Wachsen zusieht. Und das hat er dann in die Realität umgesetzt. Er ist Wirtschaftsinformatiker und hat sich seinen Bruder geschnappt, der ist IT-Systemelektroniker.
Online-Garten bedeutet, dass unsere Gärtnerinnen an ihrem Computer oder auf ihrem Handy ihren eigenen Garten bewirtschaften können. Also es gibt sozusagen zu einer realen Gartenparzelle ein virtuelles Pendant.
Also Gärtnern ohne Dreck unter den Fingernägeln, aber eben doch am Ende mit einer echten Ernte. Diese reale Gartenparzelle, die man eben über den Computer steuern kann, die könnt ihr im Netz buchen und darauf eben virtuell Biogemüse anpflanzen, wie bei einem dieser Computerspiele.
Im Idealfall fängst du natürlich am Anfang der Saison an, also im Frühjahr, und wählst aus einem Pool an Saatgut deine Gemüsesorten aus und pflanzt sie virtuell in die sogenannte Pflanzmatrix. Die Pflanzmatrix ist eine 16 Quadratmeter große Fläche, die siehst du online in deinem Online-Profil und ziehst per Drag and Drop die Gemüsesorten in die jeweilige Sektion, also in die jeweiligen Quadratmeter.
Also, das heißt, in der Realität habt ihr so eine 16 Quadratmeter Parzelle im IP-Garten. Dieser IP-Garten ist 1 Hektar Land zwischen Hamburg und Berlin. Was ihr im Internet seht, säen in der Realität echte Landwirte für euch aus? Also ihr sagt, ich hätte da gerne Tomaten, dann geht ein Landwirt raus und träufelt da so ein paar Samen in den Boden rein. Und so geht es alles, was man eben auch beim echten Gemüsegarten macht, nur eben halt per Mausklick.
Am einfachsten beschreibt sich das so, indem ich mal ein Beispiel erkläre, wie man bewässert. Also man drückt online einen Knopf und in der Realität geht dann Rasensprenger an in der eigenen Gartenparzelle.
Ja, und wann ihr was tun müsst, also auch wann zu bewässern ist, das könnt ihr im Netz verfolgen oder wie bei dem Spielen, wie bei so einem Tamagotchi, könnt ihr dann eben eurem Gemüse beim Wachsen zusehen, live per Satellitentechnik zusehen, weil jede Parzelle ist mit einer Kamera ausgestattet. Klingt nach einer ziemlich coolen Idee, so Vermischung Virtuelles und Real Life, aber so ein bisschen komisch finde ich schon auch. Man sitzt auf der Couch, überlegt sich, was hätte ich gerne, bewässert das Ganze auch noch von der Couch und das, was eigentlich das Gärtnern ausmacht, so diese Verbindung zum Boden, das Anfassen des Bodens, auch vielleicht mal das Streicheln der Tomate, das fällt irgendwie weg. Das weiß Martin Kruska natürlich auch, deswegen sagt er ja auch, das ganze Projekt IP-Garten soll erstmal eine Alternative sein.
Es ist gut zu wissen, wie die Natur funktioniert und wie man Nahrungsmittel produziert. Und wenn du keine Zeit hast, in der Stadt lebst oder auch nicht die Möglichkeit hast, in der Erde zu buddeln, dann kannst du dir so das Wissen aneignen, um später, wenn du dann mal in der Lage bist, in der Erde zu buddeln, deinen eigenen Garten anzulegen.
Ja, so, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Wenn ihr das machen wollt mit dem IP-Garten, kostet fast 400 Euro im Jahr, also so gut 30 Euro im Monat, ein bisschen mehr. Das ist ungefähr der Preis einer Gemüsekiste, die man sich nach Hause liefern lassen kann. Bei der kann man ja aber auch alles per Mausklick machen, aber eben nur alles aussuchen, was rein soll, nicht was man da anpflanzt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ab 21. Heute mit einer ganz, ganz sanften, zurückgelehnten Sendung. Alle in der Redaktion haben bei uns Dreck unter den Fingernägeln, denn wir haben natürlich unser Nova-Beet bestellt. Wir sind also tiefenentspannter, als es Fußball-Deutschland je sein kann und fragen uns deswegen, dürfen wir das überhaupt, dieses Urban Gardening, dieses Samenbombenschmeißen in der Hoffnung, dass aus grauen irgendwann möglicherweise bunte Flächen werden. Wir haben uns die Finger wund telefoniert, Ordnungsämter angerufen, Stadtverwaltung angerufen, um zu klären, macht man sich eigentlich, ja, was strafbar, wenn man im öffentlichen Raum gärtnert. In Hamburg ist man hanseatisch gelassen. Die Stadt hat uns in einer schriftlichen Antwort mitgeteilt, die Tatsache, dass es seit längerem schon Saatbomben bei Manufaktum Budni und Chibo für den öffentlichen Raum zu kaufen gibt, macht unseres Erachtens sehr deutlich, dass Guerilla Gardening straffrei in den Supermarktregalen angekommen ist. Allerdings ist unserer Ansicht nach Guerilla Gardening ein bereits vorübergezogenes Thema, ohne sichtbare Spuren im Hamburger Stadtraum zu hinterlassen. Also anders als der G20-Gipfel damals. Auch in Leipzig hieß es, Guerilla Gardening überhaupt kein Thema. Dort werde verstärkt über das Urban Gardening diskutiert. Haben ja auch genügend Grünflächen da vor Ort in Leipzig. Wunderschöne Stadt, by the way. Und auch Dresden, Frankfurt am Main und Köln haben uns berichtet, was sie zu Tomatenpflanzen im Park und Lavendel am Straßenrand zu sagen haben.
Dresden. Also grundsätzlich ist das Gestalten mittels einer Samenbombe nicht erwünscht. Aber wir haben, glaube ich, deutlich über 20 Urban Gardening-Flächen in der Stadt. Die sind zur Hälfte auf privaten Flächen, die teilweise brach sind. Die sind aber auch auf städtischen Flächen. Und wir vom Amt für Stadtgrün haben uns da auch entschieden, auch unsere qualitativ besseren Parkanlagen durchaus mal für das eine oder andere Projekt zur Verfügung zu stellen, um auch zu zeigen, dass gemeinschaftliches Gärtnern, Gemeinschaft haben, eine ganz wichtige Angelegenheit ist, die wir unterstützen wollen.
Frankfurt am Main.
Ja, wir haben in Frankfurt ungefähr 17 Urban Gardening-Projekte unterschiedlicher Größe. Also wir haben nicht wirklich Brachflächen. Frankfurt ist eine sehr dicht bebaut und immer noch weiter wachsende Stadt. Sie dürfen nicht selber, also ohne Genehmigung, in öffentlichen Grünflächen zum Beispiel einfach ein Beet anlegen, wo sie dann Gemüsepflanzen setzen und dort beernten. Es dürfen dann keine Giftpflanzen sein, ne? Das ist auch doof.
Köln.
Wenn Sie irgendwo in der Ecke ein paar Tomatenpflanzen hinsetzen und das wird sonst nicht gebraucht und stört auch niemanden, dann werden wir das lassen und das größte Risiko besteht dann darin, dass unser Betrieb die bei der nächsten anstehenden Pflege das platt macht. Der Begriff Urban Gardening, der ist natürlich auch in Köln ein großes Thema. Da gibt es auch Ratsbeschlüsse zu, das wird also von der Stadt gefördert und wir haben eben mittlerweile auch 1300 Paten, die sich um von der Baumscheibe bis zu richtigen größeren Grünflächen, um eben das Grün in der Stadt kümmern und dafür eine Verschönerung sorgen. Landwirtschaft da zu betreiben, wenn das jemand macht, in der Ecke, irgendwo findet man so etwas und es stört keinen und solche Flächen gibt es natürlich auch in Köln viele, dann würden wir das dulden, auch wenn das jetzt Gemüse wäre. Aber in den klassischen Grünflächen, was eben mit den Baumscheiben anfängt und eben mit größeren Rasenflächen endet, dort sind nur Zierpflanzen erlaubt und keine Landwirtschaft.
Spielverderber in Köln. Hör mal, als ob die eine Tomatenpflanze Landwirtschaft wäre. Aber gut, Gesetze sind nun mal da, um befolgt zu werden. Aber man kann ja auch die Gesetze ändern oder sich eben eine andere Fläche suchen. Denn was keiner von den drei Stadtverwaltungen hier, Dresden, Frankfurt und Köln, gesagt hat, dass Urban Gardening oder Guerilla Gardening irgendwie doof wäre. Ne? Also einfach los.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ist ja Sommer, da pflanzt man ja gerne was an. Bei mir zum Beispiel, mein Balkon ist so, ich schätze mal 2x3 Meter groß. Wenn ich was anpflanzen möchte, muss ich also eher in die Höhe gehen. Tomaten eignen sich perfekt. Oder ich nehme ein Regal, wo die Bretter so schräg drin liegen, damit die Pflanzen Richtung Licht ausgerichtet sind. Wenn ich das mit einem Titel versehen müsste, nenne ich das Vertical Urban Farming. Nur eben in einem sehr kleinen Maßstab und der Ertrag reicht, wenn überhaupt, für eine Familie. Um jetzt aber eine ganze Stadt oder einen Teil zumindest davon zu versorgen, bräuchte man sehr viele große dieser Urban Vertical Farms. Sehr große vielleicht, die natürlich auch technisch entsprechend aufgerüstet sind. In Berlin gibt es 2 Startups, die sowas machen. Good Bank heißt das eine, Infarm das andere. Und wir sprechen jetzt mit Nico Domorath von Infarm. Nico, du bist Director of Horticulture. Kann man das mit gärtnerischer Leiter übersetzen?
Ja, ist perfekt. So wäre die deutsche Übersetzung.
Was machst du als gärtnerischer Leiter?
Ich bin im Prinzip für alles zuständig, was irgendwie mit der Pflanze zu tun hat. Das geht von der Auswahl der Pflanzen über die Anzucht bis hin zum fertigen Produkt.
Kannst du beschreiben, wie eure Farm aussieht? Also sind das Regale mit vielen LED-Leuchten drüber oder wie sieht das aus?
Im Prinzip ist das schon so ganz richtig. Man muss sich das vorstellen wie ein großer Leuchtturm oder wie eine große Glasvitrine, die tatsächlich im Supermarkt steht, die in mehreren Etagen Gemüse mit Hilfe von LED und einer Nährlösung anbaut.
Und welche Pflanzen habt ihr da?
Im Moment haben wir jede Menge Kräuter im Angebot. Das reicht also von der üblichen Petersilie über Koriander bis zu Eisplant und anderen mehr exotischen Kräutern.
Was war das Eisplant? Was ist das?
Eisplant ist eigentlich ein Halophyt, also eine Pflanze, die in salzigen Umgebungen, zum Beispiel im Marschland, wachsen kann und wird aber zum Beispiel auch in Restaurants wie Good Bank oder auch bei Tim Rauer benutzt, um eben die Teller etwas aufzuwerten.
Okay. Wie viele von diesen Pflanzen, auf wie vielen Quadratmetern insgesamt pflanzt ihr denn an?
Eine solche, so ein Leuchtturm, weist in der Regel so 7-8 Quadratmeter auf. Das ist ein bisschen mehr, als man normalerweise so als Beet betrachten würde. Mhm. Man kann aber mehrere Farming Units, so nennen wir die, aneinander stellen und so also größere Gärten kreieren.
Okay, das heißt, ihr selber pflanzt gar nicht an? Doch.
Doch. Es liegt alles bei uns in der Hand. Wir stellen selber diese Farming Units her. Die Farming Units werden von uns installiert, eben in Supermärkten, in Restaurants oder auch in Kantinen. Und dann betreiben wir die auch. Das heißt, es kommen tatsächlich unsere Mitarbeiter hin, um nicht nur die Technik zu warten, sondern um die Pflanzen zu pflanzen, zu ernten und sich natürlich auf dem Weg zwischen Pflanzung und Ernte auch darum zu kümmern.
Das heißt, man zahlt bei euch einen bestimmten Betrag und dann machen die da und dann kommen die wie so ein Abo oder wie läuft das?
Ja, so ziemlich genau wie ein Handyvertrag.
Monatlich kündbar oder?
Nein, wir haben natürlich genauso wie bei den richtig guten Handyverträgen auch längere Laufzeiten.
Knebelverträge nennt man das.
Ja, wir nennen es vielleicht eher Schlingpflanzenvertrag.
Sehr gut.
Nein,
ja.
Es wird ein Betrag bezahlt. Der Betrag umfasst eben das ganze Paket von der Hardware über die Software, über die Durchführung bis hin zur Pflanze.
Hm. Kommt denn da bei euch dann auch eines der beliebten Biosiegel gleich mit oder ist das eher, ja, hat das damit gar nichts zu tun?
Leider können wir das nicht anbieten, wobei wir also die Grundvoraussetzungen von Bio erfüllen. Also zum Beispiel setzen wir keinerlei Pflanzenschutzmittel an, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ein. Mhm. Wir arbeiten mit zum Beispiel natürlichen Helfern, also Nützlingen in unseren Farming Units. Allerdings erfüllen wir zwei Hauptkriterien nicht. Und eines davon ist eben, dass die Pflanze im gewachsenen Boden tatsächlich stehen muss.
Ach Quatsch, das heißt, ihr befindet euch mit euren Pflanzen oder die Pflanzen, die ihr sozusagen betreibt, nenne ich es jetzt mal, also ihr seid ja in einem Gebäude drin, ne? Und eigentlich abgeschirmt von schädlichen Einflüssen von außen. Und trotzdem kann man nicht sagen, das ist Bio.
Ja.
Weil der Boden fehlt, der Mutterboden fehlt.
Es fehlt der Boden. Dazu kommen noch ein paar andere Regulationen, die aber kleinere Hürden darstellen, aber qua Definition sollte eine Pflanze im Boden stehen, wenn sie in Europa ein Biosiegel haben möchte.
Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee zu Infarm? War es bei euch so wie bei mir, dass irgendwann die Anbaufläche auf dem Balkon nicht mehr gereicht hat?
Naja, so ähnlich ein bisschen. Ich bin leider kein Gründer von Infarm, bin aber quasi in den Kinderschuhen schon dazugekommen. Die Gründer selbst kommen aus Israel, aus einer ländlichen Umgebung und sind dort von klein auf mit Landwirtschaft groß geworden. Sind allerdings später dann, so wie viele, so wie ich auch, in die Stadt gezogen und haben aber diese Verbundenheit zum Nahrungsmittel vermisst und dann irgendwann sogar selbst angefangen, in ihren Wohnzimmern eigene Installationen zur Pflanzenanzucht aufzubauen. Die Ergebnisse waren so überraschend gut, dass sie sich gesagt haben, dass wir das eigentlich gerne teilen wollen. Und so entstand Stück für Stück dann die Idee von Infarm.
Nico Domorath, gärtnerischer Leiter bei Infarm, im Startup aus Berlin, das vertikale Gärten für Supermärkte konzipiert. Das ist ein boomender Markt, das merkt man daran, dass es nicht das einzige Startup in dieser Nische ist. Gibt noch ein anderes, Good Bank heißt es.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Leverkusen-Herrenberg. Rülpsen im All ist schwierig, denn die Luft im Magen schwimmt nicht oben, erklärte der Raumfahrer Alexander Gerst heute. Im Rahmen einer per Funk durchgeführten Befragung durch Schülerinnen und Schüler zweier Gymnasien in Leverkusen und Herrenberg bei Stuttgart wurden völlig neue Erkenntnisse über den Alltag in einer Raumfähre zutage gefördert. Während die Raumkapsel ISS mit dem 42-jährigen Astronauten an Bord 400 Kilometer über den Köpfen der Schüler schwebte, wurden die sorgfältig vorbereiteten Fragen gestellt. So erkundigten sich die Schüler etwa nach der Sauberkeit an Bord der ISS. Die Besatzung müsse einmal pro Woche durchputzen und Staub wischen, erklärte Astro Alex. Details über den Putzplan konnten aus Zeitmangel derzeit noch nicht erfragt werden. Die Befragung hat nicht nur überraschende Neuigkeiten über die internationale Raumfahrt gebracht, sie bewirkte auch eine gewisse Begeisterung über den Menschen Alexander Gerst. Er war nett und irgendwie ganz normal, erklärte Schülerin Jasna, 11.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.